Liebe Gemeinde, ich möchte meine Predigt mit einem alten Liedvers beginnen, weil er so wunderbar zu unserem Thema passt. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein, in dem Licht seiner Gnade besehen. Unser Bibeltext ist dramatisch. Selten habe ich Verse mit solcher Spannung gelesen. Wir lernen König Josaphat kennen. Er wurde im Alter von 35 Jahren zum König gesalbt und regierte dann etwa für 25 Jahre das Volk Israel. In dieser Zeit ging es dem Volk gut. Sie erlebten eine Zeit des Friedens. Mich interessierte die Bedeutung des Namens Josaphat, weil es in der Regel so ist, dass in der Bibel die Namen eine tiefere Bedeutung haben. Und so verrät uns das Internet, dass Josaphat so viel heißt wie Jahwe hat Recht gesprochen. Jahwe hat zum Recht verholfen. Und im Umfeld unseres Textes ist das wichtig zu wissen. Darum haltet doch diesen Aspekt mal im Hinterkopf. Jahwe hat zum Recht verholfen. Wir werden beim Lesen in atemberaubende Ereignisse hineingenommen und sehen das Volk Israel in höchster Bedrängnis. Feindliche Heere lagern um sie herum. Da ist die Rede von Moabitern, von Ammonitern und einigen Meunitern. Und sie alle haben sich gegen Israel verbündet. Jemand sagte mal, dass die Namen der Völker, die am Ende mit Iter in der Bibel enden, generell eine Bedrohung für Israel war. Und gleich drei dieser feindlich gesinnten Völker hatten sich im vorliegenden Text gegen Israel verbündet. Vers 2 sagt, ein riesiges Heer zieht gegen uns herauf. Diese Heere hatten nur tödliche Absichten. Ihr einziges Ziel war, Israel auszuradieren und dauerhaft von der Landkarte zu entfernen. Und so erfasste sie das Grauen. Kein Wunder. Menschlich absolut verständlich. Zwar gab es in Israel ein gut ausgerüstetes Heer von etwa 1 Million Soldaten, aber gegen diese Übermacht der Feinde hatten sie null Chance. Der genialste Kriegsstratege hätte das Problem nicht lösen können. Es war aussichtslos, ja hoffnungslos. Manchmal läuft es in unserem Leben ähnlich ab, oder? Wir erhalten erschreckende Nachrichten, vollkommen unerwartet. Uns überfällt Hoffnungslosigkeit, Panik und die größte Furcht. Vielleicht lässt uns eine Nachricht regelrecht erstarren. Kennt ihr solche Situationen? Mir sind sie vertraut. Gestern war das Leben noch schön und sorglos und keine einzige Wolke am strahlend blauen Himmel zu sehen. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, treten Umstände ein, die den Boden unter den Füßen wegziehen. Unser Text lässt vermuten, dass es Josaphat und den Israeliten ähnlich ging. Der König fürchtete sich sehr, als seine Boten ihm von der feindlichen Übermacht erzählen. Aber Josaphat verfällt nicht in Passivität. Nein, er tut zwei Dinge, auf die ich eure Augen lenken will. Erstens, er betet zum Herrn. Und zweitens, er ruft ein Fasten aus. Bemerkenswert finde ich, dass Josaphat nicht sofort seine Berater antreten ließ, um mit ihnen einen Notfallplan zu erstellen. Davon lese ich nichts in dem Text. Was mir aber auffällt, Josaphat nimmt sogleich Kontakt auf zu der einzigen Person im Universum, die wirklich helfen kann. Und das ist Gott. Er wendet sich direkt an Gott. Mitten in seiner Angst schaut er weg von den bedrohlichen Umständen, hin zu seinem Gott. Wisst ihr, ich glaube, Josaphat hatte schon seit langer Zeit eine enge Beziehung zu Gott. Er hatte schon erlebt, dass bei Gott Rettung und Hilfe zu finden sind, dass Gott ein sicherer Zufluchtsort ist. Und im Moment der größten Bedrohung suchte er nicht erst nach Hilfe. Nein, er wusste aus Erfahrung, Gott ist die richtige Adresse, mitten in der Katastrophe. Und so betet er zu Gott. Und damit sein Gebet noch größeres Gewicht bekommt, ruft er das gesamte Volk zusammen in den neuen Vorhof des Tempels und ordnet ein gemeinsames Fasten an. Ich kann heute Morgen nicht weiter darauf eingehen, aber hier gibt es einen ganz interessanten Aspekt zum Thema Gebet. Josaphat war offensichtlich klar, Gebet ist die einzige Option. Aber in Kombination mit Fasten hat es eine intensivere Wirkung, eine größere Durchschlagkraft. Gebet wird effektiver, wenn es mit Fasten unterstrichen wird. Vielleicht haben wir mal an anderer Stelle Gelegenheit, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, Gebet und Fasten. So versammelt sich also das Volk im Vorhof des Tempels und Josaphat fängt an zu beten. Wisst ihr, mich beeindruckt dieser Josaphat. Obwohl er und das gesamte Volk in größter Furcht sind, hört man am Anfang des Gebetes nur Lobpreis. Du Herr bist über alle Reiche auf dieser Erde. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Diese ersten Sätze seines Gebetes sind entscheidend. Die Furcht ist übergroß in seinem Herzen und trotzdem stellt er seine persönlichen Empfindungen, die ja menschlich völlig nachvollziehbar sind, weit nach hinten. Mir kommt es fast so vor, als ob er sich selbst zwingt, von der übergroßen Bedrohung einmal wegzuschauen. Und er bekennt, du bist groß und mächtig und keiner kann dir standhalten, Herr. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung, das ist Lob Gottes, der aus der Tiefe eines Herzens aufsteigt. Umlagert von feindlichen Heeren, erinnert er sich daran und auch das Volk daran, wie groß und unbezwingbar Gott ist. Für mich zeigt sich da eine Entschlossenheit. Josaphat entscheidet sich bewusst, sich von den niederschmetternden Nachrichten für den Moment nicht beeindrucken zu lassen. Nein, er richtet seinen Fokus fest auf Gott und rühmt seine Allmacht und seine Größe. Ihr Lieben, das möchte ich lernen von Josaphat. Und ich lade euch dazu ein. Lasst uns gemeinsam lernen, unsere Augen fest auf Gott zu richten. Egal, welcher Sturm um uns tobt, egal, welche Hiobsbotschaft unser Herz erschüttert. Egal, wie übermächtig groß die Furcht in unserem Herzen ist. Dieser Perspektivwechsel bedeutet natürlich nicht, dass sich die Probleme augenblicklich in Luft auflösen. Und es heißt auch nicht, ist doch nicht so schlimm, wird schon wieder. Kopf hoch oder wie auch immer diese sinnlosen Floskeln heißen mögen, die mit einem Schulterklopfer manchmal ausgesprochen werden. Nein, das Aufschauen auf Gott verändert zunächst nichts, absolut nichts an den äußeren Umständen. Manche Ereignisse sind zutiefst erschütternd. Manche Nachrichten versetzen uns in Angst und Schrecken. Und Erlebnisse können so gravierend sein, dass das Leben nie mehr sein kann wie zuvor. Aber was machst du denn, wenn du keinen Ausweg mehr siehst? Wenn du das Gefühl hast, du gehst jeden Moment unter? Vielleicht rufst du alle deine Freunde an und bittest sie um Hilfe. Wäre eine Option. Oder du suchst einen Schuldigen für die Umstände. Auch das wäre möglich. Josaphat hat anders reagiert und sein Verhalten mitten in der Krise lädt uns zum Lernen ein und darf uns zum Vorbild werden. Er machte sein Herz fest daran, dass seine Hilfe von Gott kommt, weil er gut ist und das Vertrauen noch nie enttäuschte. Er war felsenfest davon überzeugt, Gott hat eine Lösung. So wie es in einem alten Lied heißt, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Mir scheint, in der dunkelsten Nacht ist die Blickrichtung entscheidend. Wohin richte ich denn meine Augen, wenn alles um mich herum untergeht? Auch der Psalmist hat sich in großen Nöten festgelegt und sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Dieses Dennoch, dieses Trotzdem sind so entscheidend in unserem Leben. In größter Not brauchen wir eine feste innere Entschlossenheit. Dennoch bleibe ich stets bei dir, Herr. Und so leitet Josaphat das Volk in Lob und Anbetung. Ihre Augen sind fest auf den Herrn gerichtet, weg von der übermächtigen Bedrohung. Sie bekennen Gottes Allmacht und Stärke und erinnern sich daran, wie oft er sie bereits errettet hat. Es heißt dort, immer wenn wir von unseren Feinden bedroht waren, durften wir dich um Hilfe anflehen und du hast uns errettet. Vermutlich ist dem Volk Israel diese Anbetung nicht leicht gefallen. Manches Herz wird regelrecht gezittert haben. Aber dennoch, trotzdem lobten sie den Herrn. Unter diesen Bedingungen wurde ihr Lob zu einem Lobopfer und zu einem Dankopfer. In Psalm 20, Vers 23 heißt es, in Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Hier ist also von einem Opfer die Rede. Ein Opfer kostet was. Und es hat oft einen sehr hohen Preis. Aber Gott verspricht uns, wenn wir dieses Opfer ihm bringen, dieses Opfer des Lobes und des Dankes, dann zeigt er uns den Weg zu seinem Heil. Als das Volk Israel so versammelt war in Lob und Anbetung, fällt der Heilige Geist auf einen Mann und sagen wir mal auf einen Propheten. Und er gibt die Worte des Herrn weiter an das Volk. Vers 15, so spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Wisst ihr, dieser Vers malt eine Szene vor Augen, die ich mir hier in der Gemeinde wünsche. Das Volk, oder sagen wir mal die Gemeinde, versammelt sich und betet gemeinsam den Herrn an. Wir erinnern uns daran, wie viel Gutes er uns bereits getan hat. Wie im Psalm 113, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und bestimmt hat da jeder von uns etwas zu erzählen. Und in dieses gemeinsame Loben und Danken, in die gemeinsame Anbetung hinein, spricht der Heilige Geist tröstende, ermutigende Worte. Mich hat das so sehr bewegt. Die ersten Worte des Heiligen Geistes, die zu hören sind, klingen etwa so. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Welch ein Trost, wie Balsam für die angsterfüllten Seelen. Diese Worte sind wie eine Umarmung des Herrn, der die Ängstlichen an sein Herz zieht und flüstert, fürchtet euch nicht. Wie wenn ein kleines Kind mitten in der Nacht aufschreckt und seine Mutter ruft. Und sie kommt und nimmt es liebevoll in den Arm und flüstert, hab keine Angst, alles ist gut. Ähnliche Worte hören wir hier in der Bibel. Habt keine Angst. Verliert nicht den Mut, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Er ist mit euch. Welch ein Trost, welch eine Hoffnung. Da kommt das zitternde Herz zur Ruhe. Da wird die ängstliche Seele mit Frieden erfüllt. Und ganz spannend geht die Geschichte ja weiter. Scheinbar bleibt das Volk die ganze Nacht beisammen und betet den Herrn an. Ich habe mir vorgestellt, welche Auswirkungen solche Gebetsnacht, so eine Nacht voller Anbetung und Lobpreis haben könnte. Wie fühlt man sich denn, wenn man eine ganze Nacht in der Gegenwart des Herrn verbracht hat? Wahrscheinlich erfrischt, wiederhergestellt, voller Hoffnung und Lebendigkeit und fest davon überzeugt, Gott wird es gut machen, er hat einen perfekten Plan. Nachdem der Prophet dem Volk zusprach, dies ist nicht euer Kampf, wurde entschieden, dass die Sänger vorangehen, dem Volk voraus. Und so zogen sie also los. Jetzt könnte man die Szene auch sarkastisch betrachten, so nach dem Motto, ja, singt nur, ihr geht sowieso unter, da könnt ihr auch noch bis ans Ende singen. Oder wir lesen diesen Text mit der Frage, was Gott uns damit sagen möchte. Wenn ich diese Verse lese, bekomme ich eine Ahnung, dass Lobpreis und Anbetung Schlüsselelemente in unserem Leben sind. Und ich höre fast die Betonung Gottes darin, vergesst den Lobpreis nicht, auch in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Es ist, als ob der Herr uns ermutigen will, opfere mir Dank. Auch wenn es etwas kostet, unter Tränen, in großer Angst und Not, bring mir ein Lobpreisopfer und erinnere dich daran, was ich dir Gutes getan habe. Schaue weg von den Umständen, richte deinen Blick von den hohen Wellen und hebe deine Augen auf zu mir. Ich habe mich gefragt, warum Anbetung und Lobpreis so wichtig sind. Warum enthält die Bibel diese Geschichte um Josaphat, der scheinbar durch Anbetung und Lobpreis mühelos den Sieg über feindliche Heere errungen hat? Und gewiss gibt's darauf unzählige Antworten. Aber ich habe für mich drei ganz schlichte Antworten gefunden. Erstens, weil Gott unserer Anbetung würdig ist. Zweitens, weil es heilsam für uns ist. Und drittens, weil wir hier auf der Erde schon für die Ewigkeit üben können. Anbetung kommt aus einem überströmenden Herzen. Wenn wir Gott anbeten, drücken wir ihm unsere Wertschätzung aus. Anbetung bedeutet, wir stellen uns in das Kraftfeld Gottes. Wir setzen uns seiner Gegenwart aus. Wir dürfen einfach nur da sein. Mit nichts als uns selbst. Und dabei wissen, er sieht mich. Er ist unendlich groß und gut. Anbetung ist die staunende Bewunderung Gottes, die wir ihm um seiner selbst willen bringen. Sie ist die Beschäftigung mit dem Himmel. Anbetung ist ein Ausdruck tiefer Freude, weil wir zu Jesus Christus gehören dürfen und weil Gott unser Vater ist. In der Anbetung blicken wir also von uns selbst weg und schauen fasziniert auf zu Jesus, der unser Schöpfer, Erlöser und Vollender ist. Und der vielleicht wichtigste Aspekt daran ist, Anbetung ändert die Perspektive, weil wir in dem Moment zu Gott gezogen werden und die Umstände aus seiner Sicht sehen. Mich bewegt auch immer wieder die Tatsache, dass Gott unveränderlich ist. So wie er war vor aller Zeit, so wird er bleiben bis in alle Ewigkeit. Ulrich Porzani sagte einmal, die Wurzel aller christlichen Widerstandskraft ist die Anbetung. Und dazu möchte ich fast Amen sagen. Und vielleicht ist Lobpreis auch eine Art Versicherung dafür, dass wir in der schwärzesten Nacht nicht hoffnungslos untergehen. Gott selbst legt sich fest, wenn du mir Dank opferst, lasse ich dich mein Heil schauen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, ich zeige dir den Weg, wie ich dir meine Hilfe bringen werde. Und hier ist Selbstüberwindung gefragt. Ich muss mich also entscheiden, meine Augen von der Katastrophe abzuwenden. Die Entscheidung kostet Kraft und ganz sicher fällt sie uns nicht in den Schoß. Und doch lohnt sich dieses innere Festmachen. Gott, ich werde dich preisen, auch wenn ich mich überhaupt nicht danach fühle. Auch wenn mir das Wasser bis zum Halse steht. Wenn ich mich lieber in der hintersten Ecke verkriechen möchte. Wenn ich mir wünsche, morgen früh nicht mehr zu erwachen. Kennt ihr solche Gedanken? Kennt ihr diese Überlegungen? Auch diese Gebete mitten in der Nacht. Herr, hole mich heute Nacht zu dir, damit ich den morgigen Tag nicht erleben muss. Oder die ganz fromme Variante. Jesus, komm heute Nacht wieder und hole uns in die Herrlichkeit. Mir sind solche Gebete vertraut. Ich habe sie mehr als einmal gebetet. Immer dann, wenn eine Nachricht mich so erschüttert hat, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich den nächsten Tag überstehen könnte. Wenn ich in einer schwarzen, vollkommen hoffnungslosen Situation gelandet war. Ich erinnere mich an einzelne Nächte, in denen ich aufgestanden bin, weil ich sowieso nicht schlafen konnte. Und ich habe mir Musik angemacht, Lobpreis- und Anbetungslieder. Zum Singen hatte ich keine Kraft, aber ich habe einfach andere singen lassen. Und dann habe ich es immer wieder erlebt. Diese Lieder, die von der Größe Gottes, von seiner Güte reden, haben in mir einen winzigen Funken entfacht. Und je länger ich zugehört habe, umso mehr breitete sich Hoffnung in meinem Herzen aus. Hoffnung, dass Gott einen Plan hat. Hoffnung, dass er es gut mit mir meint. Hoffnung, dass ich erleben werde, wie er für mich kämpft. In dem Moment waren meine Probleme noch lange nicht gelöst, keineswegs. Die Bedrohung war immer noch da. Aber meine Blickrichtung änderte sich. Ich durfte meine Augen auf Gott richten und von daher floss wieder Hoffnung in mein Herz. Und dazu will ich euch heute Morgen ermutigen. In der schwärzesten Nacht, wenn alles verloren erscheint, zwinge dich, deine Augen auf Gott zu richten. Unsere moderne Welt bietet ja unzählige Möglichkeiten. Wir müssen noch nicht mal selber singen. Lass dir von anderen vorsingen, über das Internet oder wie auch immer. Wenn wir Gott anschauen, fließt uns ein heilsamer Strom zu, der Hoffnung und Zuversicht in unseren Herzen wachsen lässt. Und zum Schluss lasst uns noch einen Blick auf das Ende der Geschichte werfen. Am nächsten Morgen zogen also die Sänger, die Lobpreiser dem Volk voran in den Krieg. Zumindest glaubten sie, dass ihnen eine riesige Schlacht bevorstand. Und so kamen sie unter Gesang auf dem Schlachtfeld an. Wahrscheinlich trauten sie ihren Augen nicht, denn da war kein Feind mehr zu sehen. Sie hatten sich gegenseitig umgebracht. Im Text heißt es, der Herr hatte Verwirrung über sie kommen lassen, sodass sich die eigentlich Verbündeten gegenseitig angriffen. So war die Bedrohung völlig aufgelöst. Und wisst ihr, mich bewegt auch diese Tatsache, dass das Volk Israel dann dort auf dem Schlachtfeld große Beute machte. Sie sammelten große Mengen von Gütern, Kleidern, kostbaren Geräten. So viel, dass sie es nicht tragen konnten. Sie brauchten mehrere Tage, um die Beute einzusammeln. Der Herr schenkte ihnen also nicht nur einen mühelosen Sieg, er beschenkte sie sogar mit reichen Gütern und vielen Kostbarkeiten. So ist unser Gott. Er kämpft unsere Kämpfe und beschenkt uns anschließend noch mit reicher Beute. Wir gehören einem wunderbaren Gott. Meint ihr nicht auch? Und wenn wir jetzt gleich gemeinsam singen, lasst uns ihn doch anbeten, weil er unseres Lobes würdig ist. Weil er es wert ist, dass wir ihn anbeten. Und während wir singen, vergiss doch mal das, was dich gerade so bedrängt und bekümmert. Und richte in dem Moment deine Augen fest auf Gott. Vielleicht kannst du das in deinem Herzen so formulieren. Herr, ich glaube, du bist gut zu mir, auch wenn ich es im Moment nicht sehen kann. Aber du wirst es wunderbar hinausführen mit mir. Amen.